Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Das Luxushotel Schloss Elmau wirbt mit dem wohltuenden Klang der Stille für Ruhe und Gelassenheit. Wenn die Bundesregierung das Schlosshotel für einen G7-Gipfel mietet, ist es vorbei mit Ruhe und Gelassenheit. Für die Veranstaltung wird, wie bereits im Jahr 2015, das gesamte Tal abgesperrt. Geschätzt 18.000 Polizistinnen und Polizisten sollen für die Sicherheit der Staats- und Regierungschefs sorgen. Unabhängig vom Aufwand war ein Treffen der wichtigsten westlichen Industrienationen wohl noch nie so wichtig wie diesmal. Der G7-Gipfel im Zeichen des Angriffskrieges in der Ukraine. Wir berichten gleich als erstes live aus Elmau und dann über die Proteste gegen das Treffen. Außerdem in der kommenden halben Stunde Angriffe auf Kiew, die aktuelle Lage in der Ukraine, Aufbruch oder weiter so nach dem linken Parteitag in Erfurt. Was tun gegen steigende Preise? Die Diskussion geht weiter. Trauer in Oslo, Gedenkgottesdienst in der norwegischen Hauptstadt nach dem mutmaßlichen Terrorangriff auf eine Schwulenbar gestern. Und im Sport geht es unter anderem um einen ehemaligen Ultra, der im Establishment angekommen ist und Präsident von Hertha BSC Berlin wird. Im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es dann um Portugals Meerespolitik anlässlich der UNO-Ozeankonferenz in Lissabon. Im Studio ist Jonas Panning. Guten Abend. Der Gipfelmarathon, er geht weiter. Heute in Elmau nach dem EU-Gipfel in Brüssel treffen sich seit heute in den Bayerischen Bergen die Staats- und Regierungschefs der 7 wichtigsten Industrienationen auf Einladung Deutschlands, das gerade den G7-Vorsitz innehat. Unser Hauptstadtkorrespondent Frank Capellan ist mit nach Elmau gereist und jetzt gerade unmittelbar in der Nähe des Tagungshotels. Herr Capellan, was hat heute den Auftakt bestimmt?
Ja, Sie haben es ja schon angedeutet. Natürlich steht die Ukraine, der Krieg Putins gegen die Ukraine bei all den Gesprächen hier im Mittelpunkt. Ich komme allerdings gerade von einer Pressekonferenz, die im Garten vor dem Hotel in Elmau stattgefunden hat. Und da ging es nicht unmittelbar um die wirtschaftlichen Folgen des Krieges, sondern nur indirekt. Also die G7-Staaten wollen ein Investitionsprogramm auf den Weg bringen, um weltweit in bessere Infrastruktur zu investieren. 600 Milliarden Dollar bis 2027 sollen da in die Hand genommen werden, für Gesundheitsprojekte, für die Pandemiebekämpfung, für den Kampf gegen den Klimawandel, die Digitalisierung, aber auch die Energieversorgung. Und das ist natürlich auch eine Antwort auf das Seidenstraßenprojekt Chinas. Man will der Abhängigkeit von Entwicklungsländern, von China, aber auch von Russland entgegenwirken. Also das ein ganz klares Signal. Aber natürlich ging es hier am ersten Tag auch um die wirtschaftlichen Fragen, die Inflation, die Preissteigerungen, die wir alle im eigenen Portemonnaie zu spüren bekommen. Da hat es auch ein bilaterales Treffen zwischen Olaf Scholz und dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden gegeben. Und beide treibt um, dass die Sanktionen gegen Putin zwar wirken, aber nicht so wie gewünscht. Also die Preise für Energie sind so exorbitant gestiegen, dass Putin mit Öl und Gas mindestens genauso viel Geld in seine Kassen bekommt wie vor dem Krieg. Und der amerikanische Präsident hat nun den Vorschlag eines Ölpreisdeckels ins Spiel gebracht. Man will sich also darauf verständigen, nur noch einen bestimmten Höchstpreis für das Barrel Öl zu zahlen. Aber da ist man darauf angewiesen, dass möglichst viele Staaten und nicht nur die G7-Staaten mitmachen. Darum wird hier in Elmau noch gerungen.
Ja, Herr Capellan, Sie haben das Gespräch von Olaf Scholz und Joe Biden, dem US-Präsidenten, schon angesprochen. Wie ist das zu werten?
Ich würde sagen, das ist ein demonstratives Signal der Geschlossenheit. Man hat die deutsch-amerikanische Freundschaft betont. Man muss sich einfach daran erinnern, nach der Wahl von Joe Biden war ja nicht alles eitel Sonnenschein in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Nord Stream 2 etwa, da hat es heftige Kontroversen darum gegeben. Auch kurz vor Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine war man sich nicht einig. Man wollte in Berlin noch nicht wahrhaben, was sich da zusammenbraute. Das soll jetzt der Vergangenheit angehören. Joe Biden, wir werden ihn gleich hören, er war geradezu überschwänglich, hat den Gastgeber gelobt für das, was Deutschland nach dem Kriegsausbruch getan habe. Joe Biden meinte wörtlich Folgendes.
Und das war nicht zuletzt ihretwegen, wirklich. Denn es gab viele Diskussionen in der Übergangszeit darüber, wie es funktionieren würde. Sie haben unglaubliche Arbeit geleistet. Dafür will ich Ihnen danken. Danke, danke.
Thank you, thank you.
Also Sie hören das, ein deutliches Umwerben von Olaf Scholz, Deutschlands, sicherlich auch mit Blick auf den Ölpreisdeckel, den ich angesprochen habe, oder auch mit Blick auf weitere Waffenlieferungen. Auch das dürfte ja spätestens morgen hier in Elmau wieder ein Thema sein.
Wir haben schon drüber gesprochen, der Krieg in der Ukraine überschattet alles. Beobachter sprechen vom wohl wichtigsten G7-Gipfel aller Zeiten. Sind neue Beschlüsse oder Sanktionen zu erwarten?
Also ich halte das durchaus für denkbar. Die Amerikaner, die Kanadier, die Briten sind vorgeprescht mit der Idee, den Verkauf von Gold Russlands komplett zu unterbinden. 14 Milliarden Euro Gold hat Russland im vergangenen Jahr verkauft und an diese Geldquelle will man nun ran. Aber natürlich dürfte auch das Thema Waffenlieferungen wieder auf die Tagesordnung kommen. Spätestens morgen, dann, wenn der ukrainische Präsident Zelensky hier zugeschaltet werden wird. Und es ist ja sicherlich kein Zufall, dass gerade heute russische Raketen auf Kiew gefeuert wurden. Kanzler Olaf Scholz hat klargemacht, wir werden da zusammenstehen. Der Sozialdemokrat meinte wörtlich:
Man kann sicher sagen, dass Putin nicht damit gerechnet hat und ihm das unverändert Kopfschmerzen bereitet. Die große internationale Unterstützung für die Ukraine, dass das ein brutaler Krieg ist, den Putin führt, haben wir jetzt wieder mitbekommen mit Raketenangriffen auf Häuser in Kiew.
Ja, und auch da hat man dann wieder eine enge Abstimmung zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten betont. Bei der Frage der Waffen, Deutschland liefert nun Luftabwehrpanzer, die Panzerhaubitze 2000, den Gepard. Die nächste Stufe, darüber wird hier spekuliert, könnte nun die Lieferung von Kampfpanzern sein.
Danke, Frank Capellan, live direkt aus Elmau, wo heute der G7-Gipfel angefangen hat. Und da, wo ein G7-Gipfel stattfindet, sind auch Proteste dagegen nicht weit. Bis zu 188 Millionen Euro soll dieses dreitägige Treffen kosten. Die Demonstrationen gegen den Gipfel fallen jedoch bislang deutlich kleiner aus als zuletzt. Zu einer Kundgebung in München gestern kamen nur 4.000 Menschen, 20.000 waren erwartet worden. Über die Proteste heute berichtet unser Bayern-Korrespondent Michael Watz. Aus Garmisch-Partenkirchen.
Heute Mittag im Protestcamp der G7-Gipfelgegner in Garmisch. Ein paar junge Männer in Shorts und ohne Hemd spielen Gitarre und singen Lieder mit nicht ganz jugendfreien Texten. Das Camp ist deutlich kleiner als vor 7 Jahren beim letzten G7-Gipfel. Demo-Anmelder Franz Haselbeck erklärt, dass nur rund 200 Teilnehmer ihre Zelte aufgeschlagen haben.
Ja, die Mobilisierungskraft lässt tatsächlich nach. Die Menschen werden zugeballert, übrigens von Ihnen allen, über Pandemie und Ukraine-Krieg. Aber die eigentlichen Krisen, die wirklichen, die auch weltweit alle Menschen betreffen, die werden ja weitgehend totgeschwiegen.
Immerhin durften die G7-Gegner das Protestcamp diesmal ohne juristisches Hickhack aufbauen. Die Genehmigungsbescheide für die heutige Kundgebung und den morgigen Protestmarsch seien allerdings erst 2 Tage vorher angekommen, so Haselbeck. Gegen einzelne Bestimmungen dieser Bescheide habe man Klage erhoben.
Bei der Demo waren es insbesondere das Hundeverbot, weil es ist eigentlich auf sämtlichen Demos vollkommen üblich, dass Hunde mitlaufen. Und deswegen wollten wir das den Teilnehmern auch nicht zumuten.
Doch die Richter entschieden, Hunde müssen draußen bleiben bei der Demo. Bei Temperaturen um 30 Grad sicher auch aus Tierschutzgründen keine falsche Entscheidung. Um 13 Uhr setzten sich dann ca. 500 Demonstranten in Bewegung. Am Ende waren es etwa 900, darunter der schwarze Block von Antikapitalisten und viele kommunistische Gruppen, die Schilder hochhielten wie Putin ist nicht der Aggressor.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin auch für Russland, weil Russland nicht der Täter ist. Russland ist das Opfer und musste den Krieg beginnen, um ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten.
Die Einheimischen in Garmisch-Partenkirchen blieben heute vor allem daheim. Die Straßen der Fußgängerzone um 10 Uhr menschenleer. Nur ein paar Polizisten patrouillierten zwischen den lüftelmalerischen Alpenhäuschen. Ein älteres Pärchen war unterwegs zum Bahnhof, um die Tochter abzuholen.
Plötzlich kreiste ein Hubschrauber über uns und hat sich mitten in die Landschaft kurz vor uns niedergelassen. Und das war bedrohlich. Wir haben ein bedrohliches Gefühl gehabt.
Heute Nacht sah es in Garmisch anders aus. Um kurz nach Mitternacht kam US-Präsident Biden per Autokolonne in Garmisch an, auf dem Weg ins Schloss Elmau. Er war vom Flughafen München per Hubschrauber nach Ohlstadt an den Alpenrand geflogen und dann in die gepanzerte Limousine umgestiegen. Am Straßenrand standen mehrere hundert Schaulustige und jubelten dem US-Präsidenten zu. Polizeipressesprecher Stefan Probst über die Vorbereitung des Transportes.
Da war eben für uns dann gestern während des Tages schon wichtig, dass wir da die Sicherheit herstellen. Und dazu hat unter anderem eben auch
auch diese Versiegelung der Gullydeckel beigetragen. War gestern für uns polizeilich natürlich einiges an Arbeit, die in der Nacht auf uns zukam, aber es hat problemlos funktioniert.
18.000 Polizisten sind derzeit in und um Garmisch-Partenkirchen im Einsatz. Der Alpenort gleicht einer Festung. Auf jeden Demonstranten kommen ungefähr 20 Polizisten. Bisher sind die Demonstrationen friedlich verlaufen, sagt Polizeipressesprecherin Caro Englert.
Wir hoffen einfach, dass es auch friedlich bleibt. Vereinzelt sieht man ja Personen, die dem sogenannten Schwarzen Block zugeurteilt werden können. Und die haben wir natürlich mit im Blick. Das haben wir immer betont. Friedlicher Protest ist unser Anliegen. Das möchten wir. Das ist ein hohes Gut für all die Menschen, die hier sind. Sobald aber Gewalttätigkeiten hier entstehen, dann werden wir auch entschieden dagegen vorgehen.
Morgen planen die Demonstranten einen Sternmarsch Richtung Schloss Elmau. Noch ist unklar, ob sie versuchen werden, gewaltsam auf das Tagungsgelände zu gelangen oder ob sie das Angebot des Landkreises annehmen, 100 Teilnehmer per Polizeibus auf die Wiese vor dem Tagungshotel zu schicken, damit diese in Sicht und Hörweite des Gipfels ihre Forderungen vortragen können.
Michael Watzke über die Proteste gegen den G7-Gipfel, der heute in Elmau angefangen hat. Der Schwerpunkt des russischen Angriffskrieges in der Ukraine liegt im Osten des Landes. Hier nimmt die russische Armee immer mehr Dörfer und Städte ein, rückt weiter vor. In der Hauptstadt Kiew war zuletzt wieder so etwas wie Alltag eingekehrt, ein Alltag mit regelmäßigem Luftalarm. Von russischen Angriffen blieben die Menschen jedoch verschont. Bis heute Morgen. Stefan Lack.
Mehrere Feuer brachen aus, als in dem zentral gelegenen Kiewer Stadtviertel Schewtschenkiwski in den frühen Morgenstunden russische Raketen einschlugen. Die oberen Stockwerke eines neunstöckigen Wohnkomplexes wurden völlig zerstört. Es gab mindestens 4 Verletzte, darunter ein 7-jähriges Mädchen. Getroffen wurde unter anderem auch das Gelände eines Kindergartens, in dem sich zu dem Zeitpunkt aber niemand aufgehalten hatte. Der Raketenangriff auf Kiew war der erste seit 3 Wochen. Bürgermeister Vitali Klitschko glaubt, dass die Attacken im Zusammenhang mit dem NATO-Gipfeltreffen in der kommenden Woche stehen, auf dem die Aufstockung der Truppen an der NATO-Ostflanke beschlossen werden soll. In unserer Stadt wurden bereits mehr als 220 Wohngebäude zerstört, in denen Menschen, Zivilisten lebten. Vor dem NATO-Gipfel greifen sie an. Es ist vielleicht ein symbolischer Akt, eine symbolische Aggression am heutigen Tag. Es ist symbolisch, weil sie ja auch an dem Tag angegriffen haben, an dem der UNO-Generalsekretär in Kiew war. Schon gestern hatte es viele russische Raketenangriffe im gesamten Land gegeben. In seiner nächtlichen Videoansprache hatte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky dies zum Anlass genommen, von den westlichen Partnern die sofortige Lieferung moderner Luftabwehrsysteme zu fordern. Ich werde am Montag am G7-Gipfel teilnehmen. 45 Raketen an einem halben Tag am Vorabend dieser Veranstaltungen. Alles klar. Das ist nur eine weitere Bestätigung unserer Position. Es bestätigt, dass Sanktionspakete gegen Russland nicht ausreichen. Wir benötigen mehr Unterstützung, Luftabwehrsysteme, die modernen Systeme, die unsere Partner haben. Diese Systeme sollten sich nicht auf Ausbildungsplätzen oder in Lagern befinden, sondern in der Ukraine, weil sie jetzt gebraucht werden, mehr als irgendwo sonst in der Welt. Auch in der zentralukrainischen Stadt Tscherkassy, die bislang von russischen Bombardements weitgehend verschont geblieben war, gab es nach ukrainischen Angaben russische Raketenangriffe. Ein Mensch wurde getötet, 5 weitere verletzt. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete weitere Angriffe auf militärische Ausbildungszentren im Westen und im Norden der Ukraine. Mit Hochpräzisionswaffen habe man Tscherniw im Nordosten, Zhytomyr bei Kiew und in der westlichen Region Lviv angegriffen. Letzteres liegt nur 30 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Sprecher Igor Konaschenkov sagte, mehrere ukrainische Brigaden seien durch die Angriffe jetzt nicht mehr kampffähig. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Präsident Zelensky sieht sein Land in einer äußerst schwierigen Phase des Krieges. Man könne nicht absehen, wie viele Angriffe, Verluste und Anstrengungen noch notwendig seien, bis man den Sieg am Horizont erkenne. Dass er aber kommen werde, davon zeigte sich Zelensky in seiner Videoansprache überzeugt. Keine russischen Raketen, keine Angriffe können die Moral der Ukrainer brechen. Deswegen werden wir uns all unsere Städte, Severodonetsk, Donetsk und Luhansk, zurückholen. Doch weiterhin sind die russischen Truppen in der Ostukraine auf dem Vormarsch. Nach der Einnahme von Severodonetsk sind sie nun nach russischen Agenturen in die Nachbarstadt Lysychansk vorgedrungen. Lysychansk ist die letzte Stadt im Gebiet Luhansk, die noch unter ukrainischer Kontrolle steht.
Stefan Lack berichtete. Und eine der Folgen des Krieges in der Ukraine, die auch hier zu spüren sind, sind die steigenden Preise, zum Beispiel in den Supermärkten, beim Bäcker oder an den Tankstellen. Die Bundesregierung verweist auf bereits beschlossene Entlastungen, die die Menschen in Deutschland erst peu à peu zu spüren bekämen. Doch die Forderungen nach weiteren Maßnahmen lassen nicht nach. Bundeskanzler Scholz hat währenddessen für Einmalzahlungen der Arbeitgeber geworben und in Aussicht gestellt, dass diese steuerfrei bleiben sollen. Über die Debatte aus unserem Hauptstadtstudio Volker Fintermann.
Mit der steigenden Inflationsrate geht auch die Angst vor einer möglichen Lohnpreisspirale einher. Diese würde in Gang kommen, wenn die Gewerkschaften in den anstehenden Tarifrunden hohe Lohnforderungen durchsetzen könnten, die im nächsten Schritt von den Arbeitgebern wieder als höhere Preise für Waren und Dienstleistungen zurückgegeben würden und so die Inflation weiter antreiben könnten. Vor dem Hintergrund der für den 4. Juli angesetzten ersten Runde der sogenannten konzertierten Aktion, wo Bundeskanzler Olaf Scholz und die zuständigen Minister mit Vertretern der Wirtschaft und den Gewerkschaften zusammenkommen wollen, wachsen die Bemühungen, diesen möglichen Mechanismus gar nicht erst in Gang kommen zu lassen. Die Bild am Sonntag berichtet heute von Plänen im Kanzleramt, über steuerfreie Einmalzahlungen den möglichen Preissteigerungsdruck deutlich begrenzen zu wollen. Vorbild dafür könnte die zwischen den Tarifpartnern in der Chemieindustrie vereinbarte Einmalzahlung in der Höhe von 1.400 Euro sein, die zu keiner dauerhaften Steigerung der Löhne und Gehälter führt. Allerdings ist diese Einmalzahlung nicht steuerfrei. Diese staatliche Sonderregelung galt bislang nur für die Einmalzahlungen während der Corona-Pandemie und ist Ende März ausgelaufen. Da bräuchte es demnach eine neue gesetzliche Regelung, wenn man diesen Weg gehen will. Aber dieses Modell hätte auch nur eine eingeschränkte Wirkung. Denn in Deutschland arbeiten inzwischen nur noch 43% der Beschäftigten in tarifgebundenen Unternehmen. Vor diesem Hintergrund wären noch gesonderte Lösungen für Arbeitnehmer ohne Tarifbindung und Rentner notwendig. Dem Medienbericht zufolge sind da auch weitere staatliche Einmalzahlungen im Gespräch. Bestätigt ist das jedoch noch nicht. Allein der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hatte gestern davon gesprochen, dass staatliche Ergänzungen sinnvoll sein könnten. Über all dem steht aber auch das Verdikt der Schuldenbremse, an deren Einhaltung Finanzminister Christian Lindner entgegen ersten Forderungen seitens der Koalitionspartner in jedem Fall festhalten will. Gegenüber dem Handelsblatt sagte Lindner, eine unkonditionierte Ausdehnung der Steuerfreiheit solcher Einmalzahlungen auf die gesamte Wirtschaft wäre für den Bund und die Länder kaum finanzierbar. Außerdem sei bei Unternehmen, die hohe Gewinne machen, eine Subventionierung durch den Staat nicht angezeigt. Dagegen sollen einem weiteren Bericht zufolge vorübergehend Hilfskräfte aus der Türkei angeworben werden, um die derzeit desolate Situation an den Flughäfen in der Urlaubssaison zu entlasten. Das bestätigten Arbeitsminister Hubertus Heil sowie Innenministerin Nancy Faeser und Verkehrsminister Volker Wissing gegenüber der Bild am Sonntag. Diese Hilfskräfte könnten zum Beispiel bei der Gepäckabfertigung eingesetzt werden, sagte Innenministerin Nancy Faeser mit dem Verweis, dass dadurch bei der Sicherheit keine Abstriche gemacht werden sollten. Dabei könnte es sich insgesamt um eine vierstellige Zahl an Hilfskräften aus der Türkei handeln, die bestenfalls schon ab Juli für einige Monate in Deutschland eingesetzt werden könnten. Verkehrsminister Volker Wissing wies zudem die Verantwortung für die chaotischen Zustände an den Flughäfen den Betreibern zu. Für die Personalpolitik der Flughafengesellschaften und Airlines sei die Bundesregierung nicht zuständig und auch nicht verantwortlich, sagte er. Das Verkehrsministerium habe sich allein um die Flugsicherung und die Koordination des Flugbetriebs zu kümmern. Und da laufe alles reibungslos.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Volker Fintermann. Die Linke war zuletzt vor allem mit sich selbst beschäftigt und verlor dabei eine Wahl nach der anderen. Dass sie im vergangenen Jahr überhaupt wieder in den Bundestag einzog, hatte sie 3 Direktmandaten zu verdanken. Der Aufbruch mit der weiblichen Doppelspitze Janine Wissler, Susanne Hennig-Welsow ging schief, Hennig-Welsow schmiss genervt hin. Vorzeitig wurde deshalb die Führung an diesem Wochenende neu gewählt auf einem Parteitag in Erfurt. Janine Wissler wurde gerade so bestätigt im Amt. An ihrer Seite steht künftig der Europaabgeordnete Martin Schirdewan. Heute ist das 3-tägige Parteitreffen in Erfurt zu Ende gegangen. Unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, berichtet.
Der Druck auf Janine Wissler war immens. Die vergangenen Wahlergebnisse katastrophal, den Einzug in den Bundestag nur über Umwege geschafft, die Co-Vorsitzende zurückgetreten, eine schwelende MeToo-Debatte im Hintergrund. In ihrer 40-minütigen Rede zu Beginn des Erfurter Parteitages gelang es ihr jedoch, die Mehrheit der Delegierten hinter sich zu bringen.
Abweichende Meinung äußern zu können, ja, das ist eine Selbstverständlichkeit einer demokratischen Partei. Aber demokratisch beschlossene Mehrheitspositionen müssen, nachdem sie getroffen werden, auch gemeinsam nach außen vertreten werden.
Mit dem Rückenwind von minutenlangen Standing Ovations ging Wissler am Samstag auch in die Wahl um den erneuten Parteivorsitz. 57% können angesichts von zwei Gegenkandidatinnen und dem Druck, der auf ihr lastete, als Erfolg gewertet werden. Allerdings nicht ohne heftige Kritik von der Parteijugend, die die Debatte um sexuelle Belästigung innerhalb der Partei lange nicht für beendet hält.
Eine Fehleranalyse, Selbstkritik, konkrete Vorschläge zur Verbesserung. Wie viel kam davon?
Bei der Wahl zum Co-Vorsitzenden setzte sich Martin Schürdewan, der Wunschpartner von Wissler, mit 61% der Stimmen gegen 5 Gegenkandidaten durch. Seine Argumente, Geschlossenheit nach außen, immer auf der Seite der Einkommensschwachen, gegen Zechbreller wie Apple und Google, auf sichtbare Erfolge aufbauen.
Hier in Erfurt haben wir mit Solidarität im Herzen und mit Wut im Bauch die Demokratie verteidigt. Und wir haben bewiesen, dass es eine starke Linke in Deutschland gibt, um einen antifaschistischen Grundkonsens in der Gesellschaft durchzusetzen, weil da auf Konservative und Liberale kein Verlass ist.
Die schlechten Wahlergebnisse der letzten Jahre nahmen das Parteiurgestein Gregor Gysi in den Blick, um seinen Genossen mitzugeben.
Zu unserem 15. Geburtstag fällt mir, ich muss es sagen, kein rechter Glückwunsch ein. Wir brauchen im Augenblick keine Anträge zur Trennung von Amt und Mandat. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher, verlieren wir ohnehin alle Mandate, dann haben wir die absolute Trennung.
Die soziale Frage müsse immer im Mittelpunkt stehen. Der Krieg in der Ukraine wölbte sich thematisch über alle 3 Tage. Unterschiede in den Positionen zeigten sich vor allem darin, wie früh oder spät auf die Verurteilung des Krieges das Argument aber die NATO folgte. Daphne Weber brachte es im Namen des Parteivorstandes auf den Punkt.
Wir möchten aber nicht die Verurteilung des Angriffskrieges hier streichen und die Solidarität mit den Ukrainern und mit den Russen streichen. Das müssen wir hier ganz klar benennen. Die NATO, die machen wir im zweiten Abschnitt fertig, weil ich kriege das kalte Kotzen, wie die NATO-Verharmlosung jetzt irgendwie hier am Start ist in der Gesellschaft.
Sophia Fellinger, eine 19-Jährige, deren Familie in der Ukraine lebt, gab ihren Genossen zu bedenken.
Wir können uns daher nicht beschweren über Medien, die uns als Putin-Freunde deklarieren. Gute Statements der Parteispitze reichen da nicht. Es braucht Konsequenzen für menschenfeindliche Aussagen und es braucht mehr als leere Floskeln.
Am Ende wurde der Antrag des Bundesvorstandes zum Ukraine-Krieg mit 3/4 der Stimmen angenommen. Womit noch nicht sicher ist, ob die Linke den Rat von Bodo Ramelow beherzigt.
Diese Linke hat nicht das Recht, sich mit sich selber zu beschäftigen und den ganzen Tag nur zu schauen, wie kann man dem anderen unter den Linken ein Bein stellen, sondern wir müssen den anderen in den Arsch treten.
Der in der Wahl um den Parteivorsitz klar unterlegene Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann erklärte inzwischen gegenüber dem Spiegel, dass er sich nicht eingebunden fühle und nun über sein weiteres Engagement bei der Linken nachdenke.
Henry Bernhard vom Parteitag der Linken in Erfurt, der heute zu Ende gegangen ist. Das Brandenburger Tor in Berlin erstrahlt heute Abend in Regenbogenfarben. Gedacht ist die Aktion als Zeichen der Solidarität für die beiden Opfer und ihre Hinterbliebenen in Oslo. In der norwegischen Hauptstadt hatte ein 42-Jähriger mit iranischen Wurzeln in einer schwulen Bar 2 Menschen getötet und mehrere verletzt. Das Ganze in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Behörden schließen einen Terrorakt nicht aus. Am Vormittag gab es einen Gedenkgottesdienst in Oslo. Sophie Donges berichtet.
Viele Menschen versammelten sich im und vor dem Osloer Dom und gedachten der Opfer der Gewalttat. Darunter Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre und andere Politikerinnen und Politiker. Die Regenbogenfarben waren überall in der Kirche präsent. Den Gottesdienst leitete die Dekanin Anne-Mai Grasers.
Not Telegor.
In der Nacht zum Samstag sind 2 Menschen ermordet worden, 21 verletzt, viele davon schwer. In einer Bar ganz hier in der Nähe. Vieles deutet darauf hin, dass die homosexuelle Szene das Ziel des Anschlags war. Sicher ist jetzt schon, dass sie schwer getroffen wurde. Kronprinz Håkan wollte eigentlich gemeinsam mit Kronprinzessin Mette Marit an dem Gottesdienst teilnehmen. Am Morgen teilte das Königshaus jedoch mit, dass Håkan an Corona erkrankt ist. Der mutmaßliche Täter wurde bisher nur kurz von der Polizei verhört. Das genaue Motiv ist noch unklar. Norwegens Inlandsnachrichtendienst PST geht von einem islamistischen Terrorakt aus. Der 42-jährige Norweger mit iranischer Abstammung sei den Behörden seit Jahren bekannt, so der Chef des PST, Roger Berg. Der Inlandsnachrichtendienst kennt den mutmaßlichen Täter schon seit 2015. Schon damals gab es die Befürchtung, dass er sich radikalisiert und Teil eines islamistischen Netzwerks in Norwegen wird. Im Mai haben wir Gespräche mit ihm geführt. Der Grund dafür war, dass er Interesse an Veranstaltungen gezeigt hat, die als Kränkung für den Islam gesehen werden können. Der Chef des Nachrichtendienstes räumte gestern bereits in einem Zeitungsinterview ein, dass man den mutmaßlichen Täter offenbar falsch eingeschätzt habe.
Sophie Donges. Und jetzt um 18.35 Uhr im Deutschlandfunk zum Sport, zur Kollegin Astrid Ravohl, die mit der Schwimmweltmeisterschaft beginnt.
Ja, die Beckenwettbewerbe sind vorbei. Jetzt beginnen die Freiwasserentscheidungen bei dieser Schwimmweltmeisterschaft in Ungarn. Und zum Auftakt hat sich die deutsche Team-Mixed-Staffel in einem chaotischen Rennen durchgesetzt. Lars Becker.
Lea Boy, Oliver Klemet, Leonie Beck und Schlussschwimmer Florian Wellbrock holten zum Auftakt Gold im 4x1,5 Kilometer Mixed-Team-Wettbewerb. Damit verteidigte das deutsche Quartett den Titel von 2019 erfolgreich. Lea Boy übergab als Zweiter an Oliver Klemet, der auf seiner Runde einen Vorsprung von einer Minute auf die Konkurrenz herausschwamm. Diesen Vorsprung büßte Leonie Beck gegen ein Männertrio aber wieder ein. Beck blieb aber dran und Florian Wellbrock schwamm die kleine Lücke auf das Trio sofort zu. Am Tag nach seinem Bronzerennen über 1500 Meter Freistil im Becken gewann Wellbrock dann den Endspurt von vier renommierten Freiwasserschwimmern am Ende souverän vor dem Ungarn Krzysztof Rasowski und seinem Dauerrivalen, dem 1500-Meter-Triumphator Gregorio Paltrinieri aus Italien.
Und dann haben auch noch die Wasserspringer Lars Rüdiger und Timo Bartel überraschend WM-Bronze gewonnen. Das neu formierte Duo kam im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett hinter den Teams aus China und Großbritannien aufs Podest. Die deutschen Radprofis, die mussten heute hoch auf den kahlen Asten im Sauerland, um den Straßenradtitel zu holen. Holger Gerska.
Nils Polet feierte de facto einen Start-Ziel-Sieg, denn er gehörte zur ersten Ausreißergruppe des Tages gemeinsam mit Nikias Arndt. Zwischendurch bekamen die beiden Gesellschaft. Am Ende waren sie wieder allein und 5 Kilometer vor dem Ziel dann Nils Polet ganz allein. Dieser Antritt reichte aus, um Nikias Arndt auf Platz 2 zu verweisen. Damit könnte das deutsche Meistertrikot durchaus bei der Tour de France zu sehen sein, denn Nils Polet wird nach dieser deutschen Meisterschaft wohl erfahren, dass er für sein Bora-Team nominiert ist. Nikias Arndt dagegen wird nicht dabei sein. Platz 3 besiegte Simon Geschke im Sprint gegen Emmanuel Buchmann. Lennart Kemner, der eigentliche Favorit, fuhr lange vorn mit, hielt aber dieses Tempo nicht und wurde nur Elfter. Bei den Frauen gewann die Favoritin, nämlich Liane Lippert, die Europameisterschaft Zweite, setzte sich im Sprint eines Ausreißerquartetts deutlich durch.
Und in Berlin geht in diesen Minuten das Multisportereignis zu Ende, das die Finals heißt. Gleich in mehreren Sportarten werden ja die nationalen Meisterschaften entschieden. Neben der Leichtathletik bekommen auch Randsportarten ihre Bühne und die nutzte Kim Bui beim Turnen. Florian Winkler fasst zusammen.
Zum Abschluss gab es für Kim Bui nochmal Grund zum Strahlen. Die Turnerin vom MTV Stuttgart, die bei den Finals bereits den Titel am Stufenbarren gewann, siegte auch am Boden. Am Sprung wurde souverän der Hallenser Nick Klessing deutscher Meister. Die Max-Schmeling-Halle mit ihren rund 600 Zuschauern tobte, als Philipp Herder vom SC Berlin den Sieg am Barren holte. Auch Pauline Schäfer-Betz meldete sich zurück. Die Weltmeisterin von 2017 am Schwebebalken zeigte eine starke Leistung an ihrem Paradegerät und turnte auf Rang 1. Am Königsgerät überzeugte zum Abschluss der Gerätfinals erneut Carlo Hörr. Der Athlet vom TSV Schmieden verteidigte am Reck seinen Meistertitel.
Fast ein Jahr nach dem Olympia-Eklat im modernen Fünfkampf sieht Bundestrainerin Kim Reisner weiter einen Schatten über ihrer Sportart. Der Eklat damals im Springreiten führte ja dazu, dass die Disziplin untragbar wurde, seitdem nach einem Ersatzwettkampf sucht. In Berlin also 4 statt 5 Kampf. Tabea Kunze.
Den letzten deutschen Meistertitel auf dem olympischen Platz holte sich Marvin Doak. Der Fünfkämpfer vom OSC Potsdam ging mit einem Vorsprung von einer halben Minute in den abschließenden Laserrun. Diesen ersten Platz verteidigte er mit beeindruckender Nervenstärke beim Schießen und extremer Widerstandsfähigkeit beim Laufen. Die Strecke durch den Olympiapark glühte, die Sonne brannte unbarmherzig auf die Sportler. Starker Vizemeister wurde der junge Pelé Übel aus Berlin. Bei den diesjährigen deutschen Meisterschaften bestand der Fünfkampf nur aus Fechten, Schwimmen, Laufen und Schießen. Das Reiten wurde infolge des Skandals um Annika Schleus Olympiaritt gestrichen, da der Verband die Athleten vor weiteren Anfeindungen schützen wollte.
Und Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat einen neuen Präsidenten. Jakob Rüger aus Berlin reibt sich die Augen, wenn er sagt:
Das hat es in einem Bundesliga-Verein noch nie gegeben. Mit Kai Bernstein übernimmt ein ehemaliger aktiver Ultra den Posten des Präsidenten. 1670 Mitglieder von Hertha BSC stimmten für den ehemaligen Vorsänger auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Der 41-Jährige setzte sich gegen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Frank Steffel durch, der zuletzt Präsident der Handballer der Füchse war. Die Wahl von Kai Bernstein wurde von den Mitgliedern lautstark gefeiert. Meine Verantwortung als Mitglied hat mich hierher getrieben, so Bernstein. Wir haben die Verantwortung dafür, dass es so ist, wie es ist. Die alte Dame liege auf der Intensivstation.
Und eine Woche nach seinem Sprung unter die Top 10 der Weltrangliste hat Tischtennis-Nationalspieler Dang Jiu auch zum ersten Mal die deutsche Meisterschaft im Einzel gewonnen. Er setzte sich gegen seinen Doppelpartner Benedikt Duda durch.
Vielen Dank, Astrid Ravol aus unserer Sportredaktion. Und das war diese Ausgabe der Informationen am Abend. Heute mit Jonas Panning. Schönen Sonntag noch.